Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Vögel, die zwitschern, irgendwo weit weg ein Flug am Himmel und dann der Gückel. Wir sind nicht auf dem Land, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auf dem Quartierbauernhof Wineg, mitten in Zürich. Gerade daneben liegt auch noch ein Acker von Pura Verdura, von einer sogenannten Solavi-Gruppe. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. So idyllisch, wie das Abband tönt, ist es dort auch wirklich. Wir schauen kurz den Bauernhof an und gehen dann weiter zum Acker von Pura Verdura. Aber ich denke, ich müsste ein bisschen überaktive Gückel mal vorstellen, weil wir ihn noch häufig hören in dem Gespräch mit der Claudia Keller. Er ist fast schon ein Nebendarsteller. Die Claudia Keller ist eine typische Stadtbewohnerin, eine Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Uni Zürich und sie ist Mitglied der Betriebsgruppe von dieser Solavi. Solidarische Landwirtschaft ist eine andere Form von Bauern oder Gärtnern, als wir es gewohnt sind. Eine Form, wo die das Gemüse essen, die es vorher auch zusammen anbaut und pflegt haben. Wie genau die 160 Haushalte zusammen funktionieren, hören wir von der Claudia Keller gerade im Detail. Wir haben den Bogen der Themen aber noch weiter aufgespannt, denn Claudia Keller denkt, dass Gärtner auch politisch sein kann. Und mit ihrem Fachwissen als Literaturwissenschaftlerin achtet sie sich genau darauf, wie zum Beispiel ein Wort wie Biodiversität in politischen Diskussionen oder bei den Abstimmungskämpfen gebraucht wird. Doch jetzt zuerst einmal zurück zu diesem besonderen Ort, mitten in Zürich.
Wir sehen hier den Quartierhof Wineg. Das ist einer der letzten Bauernhöfe, die es auf Stadtgebiet gibt. Und er wird betrieben vom Quartier selber. Also es ist nicht jemand, der den Hof betreibt, sondern es ist wirklich ein Quartierhof. Das heisst, es hat ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen. Es gibt die Schafgruppe, die Ponygruppe, die Pflanzplätzgruppe. Also einfach verschiedene Gruppen, die verschiedene Aktivitäten auf dem Hof machen. Und so ist es einfach ein Ort für die Quartierbevölkerung da. Und zwar, wie du sagst, eben mitten in der Stadt Zürich, aber auch speziell, weil da hinten ist ja die psychiatrische Universitätsklinik und überhaupt der neu entstehende Spitalcluster. Also es ist eigentlich ein Ort, wo sehr stark intensiviert wird, zugebaut wird, wo sehr viel auch technische, medizinische Innovation stattfindet. Und ja, irgendwie umso wichtiger ist, dass es irgendwie die Freiräume gleich auch noch gibt. Und der Quartierhof ist einer. Und wir von Pura Verdura sind da gerade eben nebendran. Also wir gehören nicht zu dem Quartierhof Wineg, aber wir teilen uns die Nachbarschaft.
Pura Verdura, das habe ich jetzt nachgeschaut, noch mal genauer. Da geht es wirklich darum, dass man eigentlich so ein Abo kann lösen und so eine Tasche bekommt. Und das ist dann das regionale und das aktuelle Gemüse drin. Aber man muss etwas dafür machen. Kannst du das mir kurz erklären?
Ja, ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Es ist nicht einfach ein Abo, wo man etwas dafür machen muss, sondern wir sind wirklich eine Genossenschaft. Und so wie wir das formulieren, ist, wir produzieren zusammen und für uns alle Gemüse. Also wir produzieren als Genossenschaft oder als solidarische Landwirtschaftsgenossenschaft Pura Verdura Gemüse mit und für etwa 160 Haushalte. Also es ist wirklich das Verständnis, wir machen das zusammen. Und dann bekommt jede und jede Woche und im Winter jede zweite Woche einfach den Ernteanteil, den es gibt. Das heisst auch in unserer Sprache Ernteanteil oder eben E-Art eid. Und nicht, also Gemüseabo ist mehr so der Begriff, den wir benutzen, um erklären gegen aussen, was das eigentlich ist. Sondern es ist wirklich, wir teilen uns die Ernte. Wenn es gut wächst, bekommen alle mehr. Wenn es nicht so gut wächst, wenn es irgendwie Hagel gibt oder so, dann verteilen wir auch das Risiko auf die 160 Haushalte. Das ist wirklich ein gemeinschaftliches Projekt, aber es ist etwas anders, als wenn wir einfach als Laienpersonen irgendwie würden da unser Gemüse anbauen, weil wir drei Gärtnerinnen und Gärtner haben, die professionell sind, die Ausbildung haben und die auch angestellt sind von uns. Die das sozusagen anleiten, dann, wenn wir auch aufs Feld kommen, arbeiten, damit das nicht allzu chaotisch wird und dass einfach auch der Ertrag einigermaßen stimmt. Also es ist so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen einem professionell geführten Betrieb, der dann einfach eben Gemüse vertreibt, und dem total selbst organisiert, wie man es im Schrebergarten oder so im kleinen Format hat.
Also macht ihr dann zum Beispiel Sitzungen für einen Anbauplan? Also macht ihr ab miteinander gemeinsam, was ihr anbauen wollt, wie viel?
Also die Anbauplanung ist eben bei dem Gartenteam. Das machen sie eigentlich, aber man kann natürlich als Mitglied auch immer Wünsche anbringen, sich einbringen in die Planung, wenn man möchte, und so auch teilhaben dem Prozess.
Vielleicht könntest du ganz kurz noch das Feld beschreiben.
Genau, das ist eins von den zwei Feldern, die wir haben von Pura Verdura. Das andere ist bei der Lenk, also wirklich in dem Spitalcluster inne. Wir haben noch drei kleine Folientunnels, die sind in der ehemaligen Gärtnerei von der PUC, also von der psychiatrischen Klinik. Das war früher ja auch ein viel grösserer Betrieb gewesen. So produzieren wir eben das Gemüse für 160 bis 180 Haushalte, je nachdem. Und da sind wir sozusagen auf unserem schönsten Feld, weil eben gerade neben dem Quartierhof, man hört Hühner gackern und man sieht aber auch, wenn man da oben auf dem Hügel steht, über die ganze Stadt. Das ist wirklich einfach sehr, sehr ein toller Ort. Du bist ja auch schon mal da gewesen mit der Natur im Siedlungsraum, mit dem Verein. Sie machen die Biodiversitätsförderung auch in Zusammenarbeit mit uns, also für uns, also auf unseren Feldern. Und so ist das einfach ein sehr vielseitiger Lebensraum, auch, der da entstanden ist.
Ich würde sagen, dass dort ist irgendwann mal ein Kurzraum, oder?
Genau, das sind die
biodivers auch.
Genau, wir versuchen so Kurzräume und Brachen und so zu machen, damit eben das mit der Bestäubung gut klappt, aber auch, dass sozusagen, da war früher eine Wiese gewesen, dass es, und jetzt ist es Landwirtschaft, dass es auch natürlich einen Ausgleich gibt dafür, dass man gewisse Flächen aufwertet und andere jetzt eben fürs Gemüse.
Dann ist das Fahrrad intensiv genutzt worden?
Nein, es war einfach eine Wiese, also relativ extensiv genutzt.
Okay.
In dem Fall von der Vinec auf der Lenk war es anders gewesen. Dort war es intensive Landwirtschaft gewesen. Dort sind wir sozusagen eher eine Verbesserung mit unserer semi-intensiven oder semi-extensiven Landwirtschaft. Und da war es Wiese gewesen. Und deswegen sind so Aufwertungsmaßnahmen für die Biodiversität natürlich auch umso wichtiger. Und wir haben insgesamt etwa 60 Sorten Gemüse über das Jahr verteilt. Also Kräuter zählen wir auch unter Gemüse. Und genau, dann kommt einfach immer das in die Taschen und in die Haushalte, die aktuell in Zürich unter den Bedingungen, die wir haben, gerade wächst.
Jetzt habt ihr zum Beispiel gemerkt, dass es in den letzten zwei Jahren im Sommer manchmal sehr heiß war und dass sich auf die Ernte ausgewirkt hat, oder der Herbst, der so wahnsinnig nass war. Haben so Sachen irgendwie gespürt?
Ja, also die Hitze merken wir schon und auch das Wasserthema. Wir haben das Glück schon, dass wir bewässern können. Wir haben so eine Tröpfchenbewässerung, um das auszugleichen. Auch jetzt haben wir es gemerkt, natürlich, wo es sehr lang sehr nass war, dass wir dann halt erst verzögert mit bestimmten Anbausachen anfangen kann. Klar, also das merken wir. Wir haben auch jedes Jahr Angst vor Hagel, wo es immer wieder gegeben hat in den letzten Jahren, auch hier im Gebiet. Wir sind bis jetzt immer irgendwie in so einer Lücke gewesen, wo es uns nichts Grösseres kaputt gemacht hat. Aber klar, also das Thema eben Klimawandel, wie sieht Landwirtschaft eigentlich aus, was kann man dagegen machen, dass es irgendwie resilienter wird, das ist natürlich alles im Hintergrund von so einem Projekt. Solidarische Landwirtschaft, das etwas bezeichnen, wo ja, verschiedene Ebenen hat. Es hat ein ökologisches Anliegen, also wir ernähren uns vor allem auf der Basis von Gemüse, also wir stellen einfach das Gemüse als Hauptprotagonist in, sozusagen ins Zentrum von der Ernährung, was heisst, vielleicht kann man auch ein bisschen weniger oder gar kein oder was auch immer Fleisch essen. Wir sind biozertifiziert und eben versuchen irgendwie nachhaltig mit Biodiversitätsfördermaßnahmen zu produzieren. Es geht wirklich darum, nachhaltige Landwirtschaft irgendwie zu machen. Und es hat auch den sozialen Aspekt. Also Leute, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, wieder sozusagen an das Thema anzubringen, selber das Gemüse mit produzieren, sozusagen zu erfahren, was das heisst, wirklich auch saisonal in Bezug auf Zürich zu essen. Und durch das auch, also sozusagen auch ein sozialer Aspekt, ist irgendwie ein Zusammenhang im Quartier zu schaffen. Also man lernt sich da auf dem Acker auf eine andere Art und Weise kennen, als man das sonst tut im Quartier. Man schafft zusammen und es gibt irgendwie eine andere Verbindung.
Gartenarbeit ist manchmal sehr anstrengend. Mm-hmm. Ich habe früher als Kind im Bauernhof von meinem Grossvater geholfen. Meine Mama hat dort mehr geschafft als ich, also wo ich manchmal rumgerannt bin. Und so. Aber es ist Schaffen, oder? Wie erlebst du das? Also, gehst du ab und zu dort hin, wirklich einen Tag lang und gehst voll an den Zweck? Was heisst das bei dir?
Ja, dass ich vor allem Muskelkater habe. Also ich habe jetzt gerade so ein Wochenende hinter mir und ich spüre es immer noch. Jetzt ist irgendwie Mittwoch und das spüre ich einfach. Also ist jetzt nicht im Zusammenhang von Pura Verura, aber sonst. Also wenn ich gärtnere intensiv länger als 2 Stunden, dann habe ich vor allem Muskelkater. Und was mir das zeigt, ist, dass ich natürlich sonst zu viel am Computer sitze. Also auch bei Pura Verdura bin ich ja nicht primär auf dem Feld, sondern ich mache die Kommunikation. Das heisst, ich kümmere mich um irgendwie Akquise-Massnahmen, um Zeitungsartikel schreiben, ich schreibe den Newsletter, ich kümmere mich um die Homepage. Also auch innerhalb von dem Gebiet bin ich wieder die am Computer sitzt meistens. Und das sozusagen, dass ich dann Muskelkater habe, ja, eben zeigt mir das. Ich bin zu viel am Computer. Es zeigt mir auch, ich bin ein Mensch, der nicht nur sozusagen mit dem Kopf und den Händen, also den Computertipp-Händen, funktioniert, sondern es zeigt mir wieder so die anderen sinnlichen Erfahrungen, die halt zu der Wahrnehmung und zu dem, was Mensch sein, wie heisst, auch dazugehört. Und das tönt immer so ein bisschen banal, wenn man das sagt. Es ist irgendwie ein Ausgleich zu dem, was ich sonst in meinem Alltag mache. Aber ich finde, es hat schon sehr weitreichende Konsequenzen. Also wenn man das ernst nimmt. Also das Verhältnis von Zeitlichkeit, von was überhaupt schaffen, was Produktivität heisst. Das sind irgendwie alles Themen, die sehr grundlegend sind, die dann durch das ins Spiel kommen. Also die Eva von Redeker, ich weiß nicht, ob die kennst, ist so eine sehr tolle Philosophin, die auch auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen ist und jetzt in so einer Kommune auch lebt, die beschreibt, wenn sie gärtnert, dann geht ein Morgen einfach so vorbei und sie hat nicht das Gefühl, sie arbeitet, aber am Ende von dem Morgen sieht sie, was sie alles gemacht hat. Aber sie hat sich halt so in die Zeitlichkeit von den Pflanzen und von irgendwie der Art von Arbeiten hineingegeben, wo sozusagen der Zwiespalt zwischen Produktion und Freizeit sich irgendwie auflöst im Sinn von einer Regeneration, wo so verschiedene Nuancen hat. Also ich glaube, so Erfahrungen zu machen, ist irgendwie etwas, wo mir sehr viel gibt.
Was mir jetzt gerade in den Sinn kam, ist, ich habe meine Großmutter in Italien nicht wirklich kennengelernt. Sie ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Mhm. Aber es gibt so eine Heldengeschichte von ihr oder eine Heldinnengeschichte. Sie konnte mit ihren Fingern ein Stückchen Kohle aus dem Holzsaat rausnehmen. Und das hat mich echt wahnsinnig beeindruckt. Also, die haben so abgekehrte die Fingerspitzen gehabt, ich war das, hätte das nie können. Und das war für uns das Bild gewesen, oder ist für mich das Bild gewesen von meiner Großmutter. Bis sie da gesagt haben, mach es anders, nimm ein Schäufel und warum hast du überhaupt ein Holzherd und so. Aber damals war das wie eine Auszeichnung für ein Leben im Zusammenhang mit der Arbeit, die sie gemacht hat und auch mit der Hausarbeit. Ich merke, dass wenn ich Gärtnern tue, nicht mehr naiv gärtnern kann.
Was heisst naiv?
Ich kann nicht mehr sagen, das schöne Blümchen. Sondern ich habe genau, wie du vorhin beschrieben hast, Angst. Und wenn der Hagel kommt. Und der Hagel hat ja vielleicht mit einem Extremwetter zu tun. Und das Extremwetter hat ja vielleicht mit dem Klimawandel zu tun. Bla, bla, bla. Es geht so wie ein Spult, wie eine Art Film ab. Und von dem her habe ich auch eine Zwiespältigkeit. Ich bin auf eine Art betroffen und gleichzeitig erfreut. Ich weiß nicht, ob das auch etwas ist, was du beim Gärtnern so erlebst oder ob das einfach mal meine Idee ist.
Doch, also sehr, kann ich das nachvollziehen. Also ich glaube, das ist etwas, was meine Erfahrung überhaupt irgendwie sehr gut auf den Punkt bringt. Also ich kann nicht mehr durch die Alpen laufen und denken, einfach die schönen Alpen. Ich kann nicht mehr einfach nur irgendwie eine Blumenwiese sehen und denken, schöne Blumenwiese und beim Gärtner das Gleiche. Sondern all diese Sachen haben, glaube ich, in den letzten Jahren und die Pandemie hat da sicher auch eine Rolle gespielt, aber vor allem im Zusammenhang mit der Erderhitzung und dem, was man als sechstes Massensterben in Bezug auf die Biodiversitätskrise bezeichnet, so eine Selbstverständlichkeit verloren. Und sozusagen das Katastrophische, das man in der Zukunft immer stärker sieht, aber auch heute schon erlebt, das kommt immer mehr in unseren Alltag und in unsere Alltagserfahrung hinein. Und von dem her finde ich eben so Sachen wie eben solidarische Landwirtschaft, das ist nicht einfach nur ein Netz-Hobbyprojekt von irgendwelchen wahrscheinlich sehr privilegierten Leuten, wo man einfach so ein bisschen eskapistisch irgendwie etwas Alternatives so macht neben der Gesellschaft, sondern es hat eine Relevanz insofern, ja, was braucht irgendwie eine resiliente Gesellschaft, was braucht eine resiliente Landwirtschaft, was braucht auch so eine resiliente irgendwie, also einen Zusammenhang im Quartier und wie kann man das eigentlich schaffen und was heisst das?
Ja, du sagst eben neulich in einem Interview, dass für dein Gärtner letztlich etwas Politisches ist.
Ja, also es ist politisch in einem weiten Sinn. Also es ist natürlich nicht sozusagen politisches Verhalten wie abstimmen oder Unterschriften sammeln oder so. Aber ich finde in einem weiteren Sinn, auch sozusagen von einer feministischen Tradition herkommend, also das Private ist irgendwie auch das Politische, das, wo wir uns im Alltag damit beschäftigen, ist politisch, würde ich sagen, ist schon eben das Potenzial vom Gärtner und vor allem vom Gärtner in so einer Gemeinschaft, wie es die solidarische Landwirtschaft versucht, einfach wie im Kleinen auszuprobieren, was gibt es für andere Möglichkeiten neben dem grossindustriellen Agrarlandwirtschaft, wie wir sie sonst haben. Also es hat so etwas von eben Alternativen ausprobieren im Kleinen, wo aber in der Erfahrung auch natürlich Potenzial hat, gewisse Sachen im Grossen anders zu machen. Oder es ist einfach ein Puzzleteil in einer Veränderung neben vielen anderen. Ich meine, es gibt auch sehr viele tolle einfach Bauernhöfe, die Direktvermarktung machen. Also es gibt wie nicht den grossen, einen politischen Ansatz im Moment für die Krise, die wir haben. Vor allem auch nicht in den aktuellen Mehrheiten, die wir haben. Sondern es braucht so ganz viele verschiedene Zugänge und Perspektiven, um irgendetwas zu verändern. Und ich glaube, das ist einfach ein kleiner Eingang sozusagen in das Thema.
Also was ich jetzt von dir gehört habe, ist, die solidarische Landwirtschaft, das ist nicht in Anführungszeichen eine Flucht in die Romantik von der Natur, sondern es ist ein Experimentierort zum, und konkret Produktionsort. Oder man hat am Schluss Muskelkater, um eigentlich zu verstehen, wie man das macht. Und gleichzeitig hat man aber auch einen Gewinn oder einen Ertrag, wie dir sagen. Oder die bekommen von der Ernte so und so viel, wie es halt eben gegeben hat. Oder? Und zwar als gemeinsamen Effort.
Genau. Und man schätzt natürlich das auch mehr. Also wenn ich weiss, was sozusagen hinter der Produktion von so einem Rüebli alles steht, bis es bei mir auf dem Teller ist, das macht etwas mit einem. Und wir versuchen ja auch wirklich faire Löhne zu zahlen. Also unsere Löhne sind immer noch zu niedrig, aber wir versuchen faire Löhne zu zahlen, versuchen Festanstellungen zu schaffen mit einer Perspektive. Also es hat ja auch den Aspekt, dass wie viel Ausbeutung ist eigentlich sonst in diesen Sachen enthalten, die wir essen, die gar nicht nur im engen Sinn irgendwie Pestizide sind, über die wir immer reden, sondern einfach schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und all das sozusagen zusammenzudenken, die sozialen und die ökologischen Fragen. Das ist auch etwas, wo glaube ich, dann bei vielen Leuten, die bei so einem Projekt dabei sind, einfach ja, so ein bisschen die Perspektive verschiebt.
Ich glaube, dass wir so abgekoppelt sind, kann man sagen, von der Grundlage, die uns ernährt. Das ist für Stadtmenschen ein Problem.
Und auch für die meisten Leute auf dem Land. Ich meine, genau. Die Bevölkerung, das Anteil von Leuten, die wirklich in der Landwirtschaft aktiv sind, ist ja so klein im Vergleich auch zu wie viel man darüber redet und wie stark die also, ja, Bauernverbände und so in der Politik vertreten sind. Also da gibt es extreme Ungleichheiten sozusagen, oder Kluft.
Bevor wir wirklich so ins Thema Politik voll einsteigen, auch wirklich kurze Schlaufe machen darüber, wer du eigentlich bist und was deine Spezialität ist. Oder? Weil du bist eine Sprach- und Literaturwissenschaftlerin. Was macht so jemand und was machst jetzt du genau?
Ja, also ich habe mir das auch überlegt im Vorfeld von dem Gespräch und weil ich sozusagen auch heute da bin. Also ich glaube, ich bin wirklich sehr viel Verschiedenes. Also ich bin die Quartierbewohnerin, die auch da wohnt und sich sozusagen für so etwas einsetzt. Ich bin jemand, der sich eben für, im Spezifischen für solidarische Landwirtschaft engagiert. Mit dem speziellen Interesse, das ist auch so ein bisschen angetönt schon, an Biodiversität. Biodiversitätskrise, Massensterben, Klimawandel. Und eben, ich bin jemand, der vom Hintergrund her Literatur- und Kulturwissenschaftlerin ist. Also auch sehr klassisch. Ich habe über Goethe promoviert und über Johann Joachim Winckelmann, also so einer von den Begründern von der Kunstgeschichte und der Archäologie, eine grosse Ausstellung kuratiert. Also so 18. Jahrhundert komme ich eigentlich her. Aber das Natur-Mensch- oder Natur-Kultur-Verhältnis, das hat mich immer schon sehr interessiert und das hat sich irgendwann auch sehr viel stärker verbunden mit der Frage, ja, was heisst Geisteswissenschaften betreiben heute in diesen Krisen, die wir erleben, auf der politischen Ebene, aber eben vor allem in Bezug auf Erderhitzung und Artenverlust. Und so haben sich dann all die verschiedenen Sachen ein bisschen, verbunden. Und ich glaube, meine Perspektive ist als Geisteswissenschaftlerin auch eher eine, die so ein bisschen von den Rändern her denkt und sich von den Rändern her in verschiedener Hinsicht sozusagen um Vielfalt kümmert. Also ich meine das ganz konkret, eben, ich möchte mehr als die ewige Zugetti und irgendwie faden Tomaten aus dem Coop oder Migros essen, sondern irgendwie die 60 Sorten, die wir da haben. Aber mir geht es auch um sprachliche Vielfalt, um verschiedene sozusagen Perspektiven auf so Themen, auch gegenüber ja, so Mainstream-Diskurs. Naturwissenschaft ist, finde ich, sehr zu Recht, aber auch mit ihren Einschränkungen sozusagen von der Perspektive aktuell stark im Diskurs präsent und dann halt die sehr starke ökonomische Perspektive, wo alles irgendwie prägt, wie wir auf Natur und auf Kultur schauen. Und da einfach so ein bisschen ein Korrektiv ab und zu reinzubringen, das ist so das, was mir am Herzen liegt.
Also was ich so gemerkt habe, ist, dass du unter anderem gewisse Begriffe ganz genau anschaust. Also jetzt gerade der Begriff der Biodiversität. Artenvielfalt ist schon ein bisschen ein anderes Wort. Biodiversität, das tönt auch ein bisschen anders. Und dann kann man das noch eigentlich in Bilder fassen oder in Metaphern. Und man kann das in Anführungszeichen in Geschichten oder in gewisse Narrative einbinden. Vielleicht kannst du kurz etwas dazu sagen, ohne vielleicht allzu viel Theorie zu vermitteln. Was heisst das konkret?
Ja, also Biodiversität ist ein Begriff, den es seit 1986 gibt. Also das Konzept von biologischer Vielfalt gibt es schon viel länger, aber seit 1986 bezeichnen wir das als Biodiversität. Und es ist in dem Sinne ein Begriff, der etwas beschreibt, was in der Natur gibt, nämlich eben die Vielfalt vom Leben. Aber es ist auch ein Begriff, der mit einer gesellschaftspolitischen Intention geprägt worden ist, nämlich der Krise von der Biodiversität etwas entgegenzusetzen. Und das interessiert mich an diesem Begriff so sehr, dass es so an dieser Schnittstelle zwischen Natur oder was wirklich da ist an Vielfalt und wie wir sozusagen auf die Vielfalt schauen, auch mit einer bestimmten Wert, also ethischer Wert, ästhetischer Wert, emotionaler Wert, was wir sozusagen an dem überhaupt als schützenswert empfinden. Und Biodiversität ist halt gleichzeitig auch ein sehr abstraktes Konzept, also man sagt dem Umbrella-Term, also ein Begriff, der so die verschiedenen Ebenen umfasst. Und es ist ein Begriff, der deswegen, weil er so abstrakt ist, auch immer Übersetzungsarbeit braucht, eben in Bilder, in Geschichten, in Narrativ. Und in dieser Übersetzungsarbeit zeigt sich oft, was uns als Gesellschaft wichtig ist. Also ob ich Biodiversität mit den Metaphern, es ist wie ein Flugzeug, wo langsam sozusagen die Nieten rausfallen und wenn eine weggeht, dann passiert noch nichts, aber wenn immer noch mehr weggeht, dann crasht irgendwann das Flugzeug. Das hat eine bestimmte Implikation. Also es ist ein technisches Bild, wir wollen irgendwie fliegen und wenn wir irgendwie auf dem Boden landen, dann ist das irgendwie schwierig. Und wenn ich eine andere Metapher brauche, zum Beispiel Biodiversität als ein Tragnetz oder als ein, überhaupt als ein Netz oder auch als ein Teppich, der geflochten ist, dann leistet das auch die Übersetzungsarbeit. Also es ist, ich verstehe, es geht um verschiedene Punkte, die miteinander verknüpft sind und das Ganze ist mehr sozusagen als einfach die Einzelpunkte allein. Dann erklärt das auch, was Biodiversität meint, aber es hat ganz andere Implikationen und das interessiert mich. Welche Metaphern brauchen wir und welche Implikationen sind mit ihnen verbunden?
Jetzt sind eben solche Begriffe, können die in Wahlkämpfen, können die in Abstimmungskämpfen natürlich benutzt werden. Etwas, was sehr, sehr deutlich ist, ist für mich der Begriff Kernkraft versus Atomkraftwerk. Oder? Also Kernkraft, das klingt irgendwie noch kernig und gesund. Atom dann schon nicht mehr. Also Atom spaltet um Himmel zu und dann eine Bombe. Also das kann wirklich ganz, ganz auseinander dividiert werden. Oder man hat, je nachdem, wer welche Wörter braucht, macht er, wie du vorher gesagt hast, Bewertungen, emotionale am Schluss. Oder? Die sind am Schluss emotional aufgeladen. Fällt dir etwas auf, wer welche Wörter wie braucht?
Ja, also ich glaube, beim Biodiversitätsbegriff, der wird schon immer mehr verwendet vom ganzen Spektrum, obwohl es von beiden Seiten auch Kritik an diesem Begriff gibt und auch so ein bisschen Tendenz zurück, einerseits zu Natur und andererseits zu Ökosystemleistungen oder Ökosystemdienstleistungen, also sozusagen, was Natur macht. Und was ich aber wirklich schwierig finde, und das hat schon auch mit der Geschichte vom Biodiversitätsbegriff zu tun, die ich vorher erwähnt habe, dass es schon fast als linke Begriff jetzt dargestellt wird. Also sozusagen, ja, die sich für Biodiversität einsetzen, sind halt so die in dieser grünen städtischen Ecke. Also es wird versucht, aktuell so ein bisschen den Begriff selber in eine bestimmte Ecke stellen. Was mich schon auch interessiert, ist sozusagen, das Argument benutzt werden. Also das Komitee für Biodiversitätsinitiativen argumentiert sehr stark mit Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Also so, das macht zwei Sachen. Es betont das Grundlegende, also das wirklich, wo am Boden, am Grund von allem ist und die Grundlage für alles, was wir als Menschen und eben als Leben irgendwie auf dem sozusagen schaffen, mit dem machen etc. Das finde ich nicht eine schlechte Strategie, auch wenn es natürlich sehr anthropozentrisch, also sehr menschenbezogen ist. Es ist nicht so, ja, es ist einfach wichtig, dass es das alles gibt, sondern es nützt uns irgendetwas. Also da sieht man die ökonomische Perspektive auch auf dieser Seite, aber das ist auch nicht etwas Schlechtes. Also weil wir brauchen ja auch einen Bezug irgendwie zu uns selber. Und auf der anderen Seite, das habe ich vorher auch schon so ein bisschen angetönt, wird eine Verzettelung versucht. Eben Biodiversität versus Energie versus Energiesicherheit. Und dann innerhalb von der Biodiversitätsdiskussion, ja, Stadt und Land, also wir auf dem Land machen ja schon so viel und jetzt muss man zum Beispiel auch mehr in der Stadt machen. Und das finde ich auch ganz einen schwierigen Punkt. Also der Bundesrat Rösti hat jetzt ein paar Mal so Statements gemacht oder auch es gibt so einen kleinen Film, wo er so einen Garten besucht in Bern, wo er so betont, wie wichtig das eben ist, Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum. Und damit lenkt er natürlich ab von der Landwirtschaft. Und es ist auch so ein bisschen tragisch, weil man sehr viel Energie investiert hat, damit der Podcast ist ja auch wie ein Teil davon, Natur und Stadt, also so wie zu zeigen, ja, man kann auch in der Stadt etwas machen, es ist wichtig, Biodiversität auch in die Stadt zu bringen, es hat da noch sehr viel Potenzial, aber das wird jetzt wie so ein bisschen gekapert, ja, macht doch ihr in der Stadt, wo euch so für Biodiversität einsetzt, mal etwas und schiebt es nicht immer ab auf die Landwirtschaft, und das ist so eine Verantwortungsdelegation, also ja, so eine Entlastung von der Verantwortung, die da passiert. Und das finde ich einfach immer schwierig, und das passiert sehr häufig im politischen Diskurs, dass gewisse Narrative, eben Natur im Siedlungsraum, also progressive Narrativ dann so gekapert werden von rechter Seite, um ja wieder den ganzen Kontext, in dem das natürlich steht, wird dann anders konnotiert.
Könnte man jetzt über Bilder, Geschichten und eben Narrative, wie du vorher gesagt hast, den Leuten die Biodiversität für die Abstimmung so nachbringen, dass sie emotional reagieren und sagen, ja, da muss ich jetzt abstimmen und ich muss unbedingt ein Ja für die Biodiversitätsinitiative einlegen. Gäbe es da einen Trick, den man benutzen kann?
Ja, also es wäre natürlich schön, aber ich finde eben auch unheimlich, wenn man sozusagen diese Zaubermetapher oder das Zaubernarrativ finden würde, das sozusagen genau das bei Leuten auslöst. Also schön im Sinn von, wenn man es einsetzen für gute Ziele, aber unheimlich natürlich auch, weil das letztlich Manipulation und Propaganda ist. Also es ist immer bei Sprache so ein bisschen die Frage, will man, dass sie eine krasse Wirkung hat oder eher ist man froh, dass sie eine differenzierte Wirkung hat. Und ich glaube, es ist halt einfach einfacher, etwas, das aufgebaut wurde, ist sozusagen zu kapern, anstatt irgendwie das eine Bild zu finden, das macht, dass man einen Abstimmungskampf gewinnen kann. Aber ich glaube, das heisst nicht, dass man es nicht machen muss. Und ich glaube, je vielfältigere Bilder wir sozusagen haben, die auch von ganz verschiedenen Akteuren geprägt werden, also im internationalen Bereich haben wir die indigene Perspektive, wir haben auch da die Perspektive vom Staat, vom Land, von Leuten, die aus dem kulturellen Bereich kommen, von Leuten, die aus der Naturwissenschaft kommen. Also sozusagen die Vielfalt an auch Sprachbilder und Geschichten ist, glaube ich, einfach der einzige Weg, den ich im Moment sehe. Und er ist vielleicht ein langsamerer Weg. Und ob er sozusagen jetzt einen Abstimmungskampf gewinnen kann, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist ja wie der einzige Weg.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Claudia Keller recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes findet man Links für mehr Informationen zur Pura Verdura oder der Claudia Keller. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.